Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr folgende Gedanken kennt. Ich wünsche euch, ihr kennt sie nicht. Und doch weiß ich, dass viele Menschen mit diesen Gedanken zu kämpfen haben. Früher hatte mich der Teufel selbst ganz oft in diese Abwärtsspirale von Gedanken getrieben. Und diese Gedanken sind mit Sicherheit nicht von Gott. Denn Gott hat Gedanken des Friedens über uns, Jeremia 29,11. Aber diese Gedanken, die vielleicht viele Jahre mein Leben bestimmt haben, sind mit Sicherheit keine Gedanken des Friedens. Und jetzt bitte mal die nächsten 5 Minuten nicht erschrecken, nicht weglaufen bitte. Das Blatt wird sich dann nach einigen Minuten wenden. Ich werde mal einige Gedanken äußern, die viele Jahre mein Denken beherrscht haben. Vielleicht findest du dich wieder in diesen Gedanken. Und ich möchte dir erzählen, wie ich mehr und mehr aus dieser Abwärtsspirale von Gedanken herausgekommen bin. Und korrekterweise muss ich sagen, wie Gott mich aus dieser Abwärtsspirale herausgeholt hat. Also was ich jetzt sage, sind Gedanken, die der Teufel selbst einem manchmal einpflanzt. Es sind keine Gedanken von Gott. Die Gedanken beginnen in der Regel so. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Gott, hast du wirklich alles in deiner Hand? Hast du da nicht was übersehen? Gott, du hast doch versprochen, dass ich mich nicht um den morgigen Tag kümmern muss. Hast du nicht versprochen, dass du mir gibst, wonach mein Herz sich sehnt? So viele Jahre sehnte ich mich danach, ich fange mal mit Kleinigkeiten an, mal in den Urlaub zu fahren. Aber ausgerechnet im Urlaub werde ich krank und muss den Urlaub abbrechen. Das ist doch völlig sinnlos. Da freut man sich so lange auf den Urlaub und dann ist er kaputt. Und dann nach vielen Jahren bin ich mal im Urlaub gefahren und dann hat es die ganze Zeit geregnet. Da freut man sich so lange auf den Urlaub, es regnet. Ich habe die ganze Woche in der Bude rumgesessen, mich gelangweilt. War total sinnlos, der Urlaub. Oder vor kurzem bin ich in meinem Auto beim Rückwärts-Einparken mal völlig sinnlos gegen einen Zaun gefahren. Nach vorne war genug Platz, nach hinten genug Platz, nach rechts und links über genug Platz. Aber nein, ich fahre gegen den Zaun. Hätte ich das vernünftig reparieren lassen, hätte mich das wieder mal völlig sinnlos viele 100 Euro gekostet. Oder mir ist mal mein Handy völlig unnötig runtergefallen und das Display ist zersprungen, das Problem kennt ihr. Wieder mal viel Geld weg, völlig unnötig. Mit meinem anderen Handy bin ich beim Angeln mal ins Wasser gefallen, schon wieder viel Geld dahin. Ein anderes Handy, mein teuerstes bis dahin, wurde mir mal aus der vorderen Hosentasche geklaut, schon wieder 400 Euro, einfach so völlig sinnlos weg. Erzähl mir nicht, dass dahinter irgendein tieferer Sinn steckt. Irgendwer Böses hat sich einfach dazu entschieden, mein Handy zu klauen. Gott, dazu hast du dem Menschen doch den freien Willen geschenkt, dass er tun und lassen kann, was er will, sei es gut oder böse. Es war doch seine Entscheidung, also die Entscheidung des Diebs, mein Handy zu klauen. Gott, wenn du wirklich alles in deiner Hand hast, hast du dann dafür gesorgt, dass er mein Handy klaut? Hast du dafür gesorgt, dass ich in meinem Auto gegen den Zaun fahre? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Bibel sagt doch, dass du gut bist. Aber dass mein Handy jetzt weg ist, dass mein Auto ein paar Kratzer mehr hat und es im Urlaub geregnet hat, das finde ich überhaupt nicht gut. In der Bibel steht, Gott ist gut und tut Gutes. Also mir geht es oft schlecht. Vor kurzem war mein Bruder auf einer großen Hochzeit. Alle Gäste mussten aus Deutschland extra in der Toskana anreisen. Alles war draußen im Freien geplant. Es gab keinen Plan B, falls es regnen sollte. Alle haben auch noch für gutes Wetter gebetet, aber wie das Schicksal es wollte, hat es in Strömen geregnet. Wollte das Schicksal es so? Oder Gott, was du es, der es regnen ließ? Das war eine Katastrophe, völlig sinnlos. Gott, findest du selbst nicht schöner, wenn zur Hochzeit gutes Wetter ist? Davon abgesehen haben noch alle für gutes Wetter gebetet. Gott, hast du das Wetter nicht im Griff? Kann das Wetter tun und machen, was es will? Nächstes Beispiel. Dagegen ist Regen auf einer Hochzeit gar nichts. Ein Bekannter von mir hatte Krebs bekommen. Gott, wir haben alle für sie gebetet und geglaubt und gehofft. Und tatsächlich ist sie wieder gesund geworden. Für ein paar Monate. Der Krebs kam wieder, viel schlimmer als zuvor. Und dann ging alles ganz schnell. Gott, sie war so eine gottesfürchtige Frau, mitten im Leben, mit Mann und zwei jungen Kindern. Hunderte von Leuten, wahrscheinlich über 1000 Leute haben für sie gebetet und dennoch ist sie gestorben. Hinterließ eine völlig am Boden zerstörte Familie. Gott, erzähl mir nicht, dass da irgendein toller Sinn hintersteckt. Es macht keinen Sinn, es ist sinnlos. Viele Menschen sterben früh, Kinder verhungern und sterben weltweit, Kriege werden geführt und alles gerät außer Kontrolle. Gott, erzähl mir nicht, dass du alles in deiner Hand hast und kontrollierst. Alles ist außer Kontrolle geraten. Mein Leben ist außer Kontrolle und das ganze Weltgeschehen ist außer Kontrolle geraten. Nichts macht Sinn. Böse Menschen bestimmen nach ihrem eigenen bösen Willen den Lauf der Weltgeschichte. Gott, erzähl mir nicht, dass dein göttlicher Wille hier gerade geschieht. Krankheiten und Seuchen zerstören Familien und Lebensträume. Gottesfürchtige Familien werden durch Schicksalsschläge zerbrochen. Wie oft habe ich gehört, wenn irgendetwas Schlechtes passiert, ja, Gott ist halt souverän. Ach, ich habe mich so darüber geärgert. Ach, ihr Christen, hört endlich auf, euch alles immer schön zu reden. Wenn etwas Gutes passiert, ja, dann dankt ihr halt Gott dafür. Das verstehe ich ja noch. Aber wenn etwas Schlechtes passiert, ja, dann ist es halt Gottes souveräner Wille gewesen. Er weiß es halt besser als wir. Manche danken ihm sogar dafür, wenn etwas Schlechtes passiert und loben ihn trotzdem. Es ist doch völlig sinnlos. Hört auf damit. Was habe ich mich immer über diesen Satz geärgert? Eine Bekannte hat das im Hauskreis immer gesagt, ja, Gott ist halt souverän. Was bedeutet dieses Souverän überhaupt? Seht doch endlich ein, dass so gut wie alles, was passiert, völlig zufällig, willkürlich und sinnlos ist. Also okay, ja, es gibt Gott da oben irgendwo, aber hier und jetzt und heute guckt er sich das alles einfach nur an, wie wir in diesem großen Chaos, das sich Weltgeschehen nennt, zurechtkommen und ob wir trotz aller Hindernisse an ihn glauben und entgegen unseres Verstands auch noch behaupten, dass er gut ist. Das macht keinen Sinn. Du lebst einige Jahre, hast Spaß an einigen Momenten, größtenteils hast du aber Sorgen wegen irgendetwas, dann wirst du krank und stirbst. Du reproduzierst dich, bekommst Kinder und die haben dann dasselbe Problem. Mein Lieblingslied für viele Jahre, da hieß es, meine Visionen bluten, sie sind schwarz verflucht und nur der Dummkopf in mir glaubt daran, dass das hier alles einen Sinn hat. Die einzigen guten Lieder sind von depressiv verzweifelten Menschen an depressiv verzweifelte Menschen geschrieben. Endlich mal Leute, die auch verstanden haben, dass das hier alles keinen Sinn hat. Selbst Hiob hat verstanden, dass alles sinnlos ist. In Hiob 7 fragt er sich, wofür denn all die Arbeit sein muss. Und er kommt vorerst zum Schluss. Hiob 7,3. Und was ist mein Lohn? Monate, die sinnlos dahinfliegen und kummervolle Nächte. Und Hiob wünschte sich sogar, er wäre eine Fehlgeburt gewesen. Dann wäre ihm all das Elend erspart geblieben. Am Schluss dieser Gedanken, dieser Abwärtsspirale von Gedanken, stehen tiefe Verzweiflung und Bitterkeit. Und so manch einer findet aus diesem Gefängnis nicht mehr heraus. Und der letzte Schritt in dieser Abwärtsspirale ist der Tod. Ich habe mal eine Statistik gesehen oder gelesen. Die höchste Suizidrate in Deutschland findet man unter Studenten. Mit der Begründung, sie haben die Herausforderungen des Lebens verstanden. Kluge Leute, diese Studenten. Die haben die Herausforderung des Lebens verstanden. Und die Mühen, die diese Herausforderung mit sich bringen, sind es nicht wert. Manche Menschen werden von dieser Abwärtsspirale so sehr eingesaugt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen als den Tod. Zwischenzeitlich funktionieren sie vielleicht noch irgendwie. Sie arbeiten, um zu essen. Sie essen, um zu arbeiten. Ein völlig sinnloser Kreis. Doch tief im Innern sind sie verzweifelt. Sündhafte Gedanken, die in ihrem Endstadium den Tod gebären. So, jetzt kommt die Wende. Ich bin viele Jahre so dumm gewesen. Wie viele Jahre habe ich, kleiner Mensch, den großen Gott auf die Anklagebank gesetzt? Alles, was ich, kleiner Mensch, tat, war, ihm Vorwürfe zu machen. Ich weiß noch, ich lag zu Hause, ich konnte nicht schlafen. Denn ich habe von Gott verlangt, wenn er nicht selbst bei mir vorbeikommt, dann soll er zumindest einen Engel vorbeischicken, der mir alles erklärt und Gottes Handeln oder eben Nichthandeln rechtfertigt. Warum, Gott, hast du mich mit meiner Krankheit und mit all meinen Sorgen alleine gelassen und du hast sie mir nicht genommen? Gott, wie soll ich dir jemals vertrauen? Und ich, kleiner Mensch mit einem kleinen, beschränkten Gehirn, das vielleicht so auf 20 mal 10 mal 10 Zentimeter eingeschränkt ist, dessen Funktionsfähigkeit stark beschränkt ist und mit jedem Jahr für ganz alle offensichtlich beschränkter wird. Ich, kleiner Mensch, setze den großen, heiligen Gott auf die Anklagebank und klage ihn an. Gott, wenn du wirklich alles in deiner Hand hast, dann kannst du doch nicht gut sein. Denn mir und vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt passieren viel zu viele Dinge, die nicht gut sind. Wie kann dann noch jemand behaupten, dass du gut bist? Andersrum, Gott, wenn du gut bist, dann kannst du nicht alles in deiner Hand haben. Denn es passieren viel zu viele Dinge, die offensichtlich nicht gut sind. Gott, ich frage dich, hast du wirklich alles in deiner Hand und bist du gleichzeitig wirklich gut? Also ich weiß, ich habe jetzt ein ganz schön dickes, grundlegendes Fass aufgemacht. Und ich möchte heute viel mit euch in Gottes Wort hin und her blättern. Oder ihr hört einfach zu, ich lese die Stellen vor. Und wir wollen der Antwort auf diese Frage nachgehen, ist Gott gut und hat er wirklich alles in seiner Hand? Können wir Gott vertrauen? Und frag dich selbst, kannst du Gott vertrauen? Und vorweg, während oder nach der Predigt werden sich mit Sicherheit noch weitere Fragen bei dem einen oder anderen auftun. Ich hoffe und bete, dass du, der du heute hier bist und Gott vielleicht noch nicht vertrauen kannst oder willst, zumindest einen Einblick in Gottes Wesen bekommst. Und vielleicht bist du dann ermutigt, dich selbst auf die Suche nach diesem großen Gott zu machen. Nicht da draußen irgendwo in der Welt, nicht irgendwo im fernen Osten, nicht bei irgendwelchen Yogakursen, erst recht nicht in dir selbst. Schnapp dir die Bibel, fang an zu lesen und Gott verspricht, dass du ihn findest, wenn du ihn suchst. Vielleicht steckst du gerade in einer schwierigen Situation und du weißt nicht, wie dein Leben an der einen oder anderen Stelle weitergeht. An diese Stelle kommt natürlich jeder Mensch, wahrscheinlich mehrmals. Und du denkst, vielleicht hat Gott wirklich alles in seiner Hand. Gibt es ihn überhaupt? Aber wenn du die Bibel nicht liest, wirst du nie erfahren, wie groß und wie mächtig Gott in Wirklichkeit ist. Wenn du mit deinem eigenen Verstand versuchst, einen Sinn in all dem chaotischen Weltgeschehen oder in deinem chaotischen Leben zu entdecken, du kannst es direkt bleiben lassen. Wenn du die Bibel nicht kennst und du mit deinem eigenen Verstand einen Sinn in all dem Chaos sehen willst oder Gottes Wirken und seine Größe irgendwie darin erkennen willst, ohne sein Wort zu kennen, dann wirst du kläglich scheitern. Im schlimmsten Fall wendest du dich von Gott ab. Menschen sehen alles Chaos und das Elend in der Welt. Da kann es doch keinen Gott geben. Wer Gottes Wort nicht kennt, kennt seine Größe nicht. Selbst wer Gottes Wort kennt, der kann mit seinem Verstand höchstens erahnen, wie groß Gott sein muss. Und das reicht schon, um vor ihm niederknien zu wollen. Ein Teil von Gottes Größe können wir tatsächlich erkennen und verstehen. Doch es gibt einen unfassbar großen Bereich, der über unseren Verstand hinausgeht. Außerhalb unseres Verstandes befindet sich unser Vertrauen, dass Gott noch viel größer ist, als wir verstehen. Es geht über unseren Verstand hinaus in einen Bereich hinein, der sich Glauben und Vertrauen nennt. In der Welt heißt es, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bei Gott aber heißt es, Jeremia 17, Vers 7 und 8, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich habe schon als Kind die Bibel gelesen, in der Regel jeden Abend so einen kleinen Abschnitt. Aber was ich das letzte Jahr oder in den letzten 9 Monaten zum ersten Mal gemacht habe, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich das nicht schon früher gemacht habe, war die Bibel von vorne, 1. Mose 1, bis nach hinten Offenbarung 22, in einem Rutsch mal durchzulesen. 1189 Kapitel. Und zum ersten Mal tatsächlich habe ich einen roten Faden gesehen. Ich schäme mich dafür, ist mir dummerweise vorher noch nie so bewusst gewesen. Ein großer roter Faden, der sich von vorne bis nach hinten durch die ganze Geschichte der Menschheit zieht. Wo Gott große Ereignisse, sein Eingreifen ankündigt und es genauso geschieht. Der zentralste Punkt ist wohl, das weiß jeder, dass Gott schon viele, viele Jahrhunderte vorher angekündigt hatte, dass der Messias, sein Sohn, kommen würde, um für unsere Sünden zu sterben. Und dann kam es so, Jesus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Aber wenn man das nicht weiß, dass Jesu Tod schon lange angekündigt war, scheint Jesu Tod am Kreuz einfach nur eine Aneinanderreihung böser Entscheidungen böser Menschen zu sein. Als Jesus in diese Welt kam, wie viele Entscheidungen haben eigentlich dazu geführt, dass Jesus dann tatsächlich am Kreuz gestorben ist? Es scheint nur eine Folge zufälliger, unglücklicher oder bösartiger Entscheidungen gewesen zu sein. Reiner Zufall, pures Chaos, dass der Nazarener schließlich am Kreuz hing. Auch die Jünger konnten zuerst nicht Gottes Handeln in all dem sehen. Judas, er hatte sich doch selbst dazu entschieden, Jesus zu verraten. Und Pilatus, er hätte Jesus doch freisprechen können. Herodes, er hätte das auch tun können. Die Juden, sie hätten doch nicht Jesu Tod und seine Kreuzigung fordern müssen. Hätte, ich weiß nicht, so auspeitschen oder so nicht gereicht. Nein, sie wollten ja unbedingt, dass er gekreuzigt wird. Hatte Gott das Geschehen hier nicht in der Hand? Es scheint so zu sein, als wäre Jesu Kreuzigung eine total unglückliche Aneinanderreihung von bösen menschlichen Entscheidungen gewesen. Pilatus behauptet auch noch hochmütig Jesus gegenüber, Johannes 19,10, weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und Jesus antwortet ihm in Vers 11, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Pilatus hat es wahrscheinlich nicht verstanden, was Jesus da sagte. Er, Pilatus, war genau an dieser Stelle von Gott eingesetzt worden, um so zu handeln, wie er es tat. Jesu Tod war ein von Anfang an in der Weltzeit bestimmtes Ereignis von Gott. 1. Petrus 1,20, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Und nichts und niemand konnte Gottes Plan durchkreuzen. Das größte und entscheidendste Ereignis der Menschheit hat Gott fest in seiner Hand gehabt. Es war kein bloßer Zufall, dass Jesus starb. Es war die Erfüllung Gottes ewigen Heilsplans mit uns. Und bis ins kleinste Detail führte Gott es so, dass Jesu Tod und Auferstehung geschah. Für die Jünger schien in diesen Tagen alles sinnlos. Sie waren verzweifelt und wussten nicht, wie es weitergeht. Alles, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt hatten, Jesus selbst, war tot. Kennst du das Gefühl von Verzweiflung und Trauer, wenn du keinerlei Perspektive mehr hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht? Ja, Ingo, ich weiß genau, was du weinst. Ich weiß nicht, was ich nach dem Abi studieren soll. Nein, das meine ich nicht. Mach dich schlau, was man nach dem Abi studieren kann, dann triff eine Entscheidung und häng dich rein. Ich meine eine ganz andere Situation, wo du jahrelang gekämpft und gekämpft und gehofft und gebetet und geglaubt hast. Und dann wird dir klar, in einem Moment, du hast alles verloren. Wahrscheinlich fühlten die Jünger sich noch erbärmlicher. Jesus, dem die Jünger ihr ganzes Leben geopfert haben, dem sie auf Schritt und Tritt gefolgt sind, war tot. Erst 3 Jahre hatte er gewirkt. Wohlmöglich hatten sie schon den Rest ihres Lebens an der Seite ihres Meisters ausgemalt. Doch auf einmal war er tot, er war nicht mehr da. Am Abend zuvor saßen sie noch beisammen und nun über Nacht waren all ihre Lebenspläne zerstört und sie hatten keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Jesus bedeutete ihnen alles und jetzt hatten sie alles verloren. Weißt du jetzt, wovon ich spreche? Die Jünger waren verzweifelt. Denn für sie war Jesu Tod die Folge von menschlichen bösen Entscheidungen, von menschlichem bösen Handeln. Oberflächlich war für sie nur menschliches Handeln erkennbar. Die Jünger wussten nicht, wie es weitergeht. Doch es ging weiter. Denn all das Handeln der Menschen führte Gott, um dort am Kreuz seinen Plan zur Vollendung zu bringen. Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Dann stand Jesus vom Tode auf, eine Sache, die für den menschlichen Verstand auch völlig unmöglich zu sein scheint. Aber Jesus ist auferstanden, begegnete seinen Jüngern und sandte sie in die Welt. Die Jünger dachten, ihr Leben sei zu Ende und nichts mache mehr Sinn. Doch in Wirklichkeit war es der Anfang einer langen, langen Reise, deren Sinnhaftigkeit mit Sicherheit nicht zu überbieten ist. Durch Jesus wurde der Weg zum Vater frei und nun sollten sie diese Nachricht, die sinnvollste aller Nachrichten, in die Welt tragen. Gott kann so hochkomplexe Geschehnisse wie Jesu Tod, der von vielen, vielen Entscheidungen, gesagten und nicht gesagten Worten abhängt, lenken und umsetzen. Und falls du dich jetzt fragst, ja, dann hat Judas doch nur Gottes Willen getan. Dann kann er ja gar nichts dafür, dass er Jesus verraten hat. Wieso sollte Gott dann böse auf ihn sein, geschweige denn in die Hölle schmeißen? Wieso sollte Gott sauer auf die Juden sein, die Jesu Tod forderten? Ist doch im Endeffekt gut, was sie getan haben. Ist ja gut, dass sie Jesu Tod gefordert haben und er dann für uns gestorben ist. Ja, es ist gut, dass Jesus für uns gestorben ist. Es ist sogar das Beste, das uns passieren konnte. Aber die Tatsache, dass die bösen Absichten und Taten der Menschen dem souveränen Plan Gottes dienen, macht weder Gott zum Urheber der Sünde. Noch sind diese Menschen deswegen nicht für ihr Tun verantwortlich. Gott nutzt selbst das Handeln böser Menschen zur Umsetzung seiner Pläne und er richtet die Menschen für eben diese Sünden, denen er sich zur Ausführung seines Plans bedient. Die Tatsache, dass die bösen Absichten und Taten der Menschen dem souveränen Plan Gottes dienen, macht weder Gott zum Urheber der Sünde, noch sind diese Menschen nicht für ihr Tun verantwortlich. Gott nutzt selbst das Handeln böser Menschen zur Umsetzung seiner Pläne und er richtet die Menschen für eben diese Sünden, denen er sich zur Ausführung seines Plans bedient. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen schwer zu verdauen vielleicht. Wir müssen das Ganze noch mal ein bisschen langsamer und ausführlicher durchkauen, dann kann man es auch besser schlucken. Also Schritt für Schritt. Wir wollen uns gemeinsam in der Bibel anschauen, was Gott alles in seiner Hand hat. Ob er wirklich so allmächtig ist, wie man sagt. Und ob er gleichzeitig gut ist. Und wir können heute nur an der Oberfläche kratzen. Die Bibel ist rappelvoll von Gottes Größe und seiner Macht. Und wir wollen uns ein bisschen was davon angucken. Also, das scheint jetzt für manche vielleicht ein bisschen komisch zu sein, aber ich habe kein Problem damit zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Dass er die Sterne erschaffen hat. Die Entstehung der Erde ist viele tausend Jahre her, die Sterne sind da oben ein paar Millionen Kilometer weit weg. Das ist alles so weit weg von mir und so lange her, irgendwie fällt es mir nicht schwer, das zu glauben, dass er das alles in der Hand hat. Mich interessiert viel mehr, ob er tatsächlich mein persönliches Leben mit all seinen Höhen und Tiefen in der Hand hat. Wenn mein Handy hinfällt und kaputt geht, hat er was damit zu tun? Ich möchte mich da mal von außen nach innen vorarbeiten. Fangen wir mal ganz weit weg an bei der Entstehung der Welt. Und bei den Sternen, Nehemia 9,6, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Und Gott hat auch die Sterne gemacht, Jesaja 40,26, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt, herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Okay, also dass Gott die Welt erschaffen hat, das kann man sich auch ausführlich in 1. Mose durchlesen. Haben schon die alten Propheten geglaubt, das haben die Apostel geglaubt. Und noch bis in unsere Zeit glauben, trotz Darwin und Stephen Hawking und weiß ich nicht, wie all die großen antichristlichen Wissenschaftler heißen, Menschen daran, dass Gott die Welt samt ihrer Sterne gemacht hat. Fällt mir auch viel leichter zu glauben, als an einen plötzlichen Urknall. Von mir aus hält Gott auch den ganzen Lauf der Sterne in seiner Hand. Das ist, wie gesagt, alles schön weit weg von mir. Kommen wir mal ein Stückchen näher. Wie sieht es aus mit dem Himmel und den Wolken und dem Regen und dem Sonnenschein? Kontrolliert Gott wirklich auch das Wetter? Folgt das Wetter nicht irgendwelchen Naturgesetzen? Irgendwo verdampft das Wasser, steigt dann auf, kommt woanders wieder runter, mal da, mal heute, mal morgen. Hängt auch irgendwie davon ab, wo man wohnt. In Wuppertal, weiß ich, regnet es irgendwie ständig, weil ich glaube, das ist so bergig und Wuppertal liegt in einem tiefen Tal, damit muss es irgendwas zu tun haben. In Köln scheint dagegen immer die Sonne, weil, keine Ahnung, kommt mir einfach so vor. Müsste man wahrscheinlich irgendeinen Wetterexperten fragen, warum das so ist. Der kann das bestimmt wissenschaftlich gut erklären. Und der kann uns sogar das Wetter für die nächsten Tage vorhersagen. Er ist ja Experte. Nun, in der Bibel finden wir über 1400 Stellen zum Thema Wetter. Viele dieser Stellen schreiben das Entstehen des Wetters direkt der Hand Gottes zu. Hiob 37, Verse 6 und 10 bis 12. Denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Durch den Hauch Gottes entsteht Eis und die weiten Wasser frieren zu. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken, er zerstreut sein helles Gewölk. Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt. Wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund. Psalm 147, 7 bis 8, stimmt dem Herrn ein Danklied an, lobt, singt unserem Gott mit der Harfe, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde und auf den Bergen Gras wachsen lässt. Jeremia 10, 13, sobald er den Donnerschall gibt, sammelt sich eine Wassermenge am Himmel und Wolken ziehen herauf vom Ende der Erde, Blitze macht er zum Regen und den Wind führt er aus seinen Kammern hervor. Und so weiter und so weiter. Okay, also. Gott hat also auch den Regen in seiner Hand. Gut, da verstehe ich zwar noch nicht, warum er es manchmal auf Hochzeiten regnen lässt, aber dazu komme ich dann später nochmal. Also der Regen folgt anscheinend Gottes Anweisungen. Ich dachte irgendwie, der Regen folgt irgendwelchen Naturgesetzen. Ja, was denn jetzt? Folgt der Regen Gottes Anweisungen oder folgt der Regen irgendwelchen Naturgesetzen? Mit Naturgesetzen kann man ja ganz schön viel erklären. Dennoch gibt es in der Bibel und nicht nur da genügend Situationen, wo das Wetter diese Naturgesetze, wie der Mensch sie definiert, nicht befolgte. Das Wetter tat stets, was Gott von ihm wollte. Er ließ es regnen, wann er wollte. Er strafte mit Regenlosigkeit, wann er wollte. Er ließ sogar mal den Lauf der Sterne anhalten, Josua 10. Er ließ sogar die Sonne mal für ein paar Stunden rückwärts gehen, Jesaja 38, 8. Also das soll mir mal ein Wissenschaftler erklären. Also wenn die Naturgesetze, an die sich der Mensch klammert, ausschließlich Gottes Willen folgen und Gott mit ihnen machen kann, was er will, wenn es wirklich stimmt, was in Kolosser 1, 16, 17 steht, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und jetzt kommt's, und alles hat seinen Bestand in ihm. Wenn alles in ihm seinen Bestand hat, wenn alle Naturgesetze nur so wirken, weil Gott es so will, wenn das Holz dieser Kanzel hier nur in Christus seinen Bestand hat und all die Atome hier drin und Moleküle in diesem Holz nur zusammenhalten, weil Gott es so will, oder der Boden unter meinen Füßen nur zusammenhält, weil Gott es so will, ja, dann stehe ich hier, nur weil Gott es so will. In der Bibel lesen wir an einigen Stellen, dass Gott den Boden öfter mal unter Menschen öffnete, die gegen ihn gesündigt hatten. Und der Boden verschlang sie. Aber wenn Gott will, dass der Boden unter dir zusammenhält, dann hält der Boden unter dir zusammen. Ein anderes Beispiel. Wenn du mit deinem Auto zur Arbeit fährst und die Schrauben deines Autos halten alles zusammen, halten die Räder an deinem Auto und deinen Sitz fest, wo er hingehört, und dir passiert nichts und du kommst heil an deinem Ziel an, dann nur, weil Gott es so will. Weil Gott wollte, dass die Schrauben in deinem Auto halten. Die Räder, der Streitwagen, der Ägypter ließ Gott einfach mal so alle abfallen. 2. Mose kann das nachlesen. Haben die Ägypter die Räder alle etwa nicht richtig dran geschraubt? Waren die alle ein bisschen zu beschränkt dafür oder was? Nein, die Schrauben taten alle, was Gott wollte. Wenn Gott nicht will, dass sie halten, halten sie nicht. Wenn er will, dass sie halten, halten sie. Naturgesetze sind nichts anderes als der physikalische Ausdruck des ständig wirkenden Willen Gottes. Naturgesetze sind nichts anderes als der physikalische Ausdruck des ständig wirkenden Willen Gottes. Und wenn unsere Kinder in der Kinderstunde singen, er hält die ganze Welt, dann ist das kein Scherz. Er hält wirklich die ganze Welt und jedes einzelne Atom in dieser Welt. Das bedeutet, zurück zum Regen. Wenn es regnet, weil Gott es so will, und ich erinnere mich an den letzten Dezember, da gab es tatsächlich in der ach so sonnigen Stadt Köln im ganzen Monat insgesamt nur 3 Sonnenstunden. Wenn ich mich über das Wetter beklage, dann klage ich gegen Gott. Dann klage ich Gott an, denn er lässt es regnen. Also sollte es auf deiner Hochzeit regnen, klage nicht. Gott hat es regnen lassen. Alles hat in Gott seinen Bestand. Alles hält oder hält nicht, weil Gott es so will. Also wenn das nächste Mal dein Handy runterfliegt und das Display hält das nicht aus, sondern zerspringt, dann weil Gott es so will. Und jedes Mal, wenn dein Handy einen Sturz überlebt, Gott hat es zusammengehalten. Er hat dein Handy zusammengehalten. Auch übrigens, die Gesetze der Elektrizität folgen Gottes Willen. Wenn nun irgendwann mal dein Lämpchen im Auto kaputt geht oder keine Ahnung, was in deinem Auto kaputt geht, klage nicht, alles folgt Gottes Willen. Und bist du ein gottesfürchtiger Mensch, klage nicht, sondern nimm es an und gib Gott auch in dieser Situation die Ehre. Daniel 7,14. Wenn es dir gut geht, dann freu dich über dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht, dann bedenke, Gott schickt dir beides. Und du weißt nie, was die Zukunft bringen wird. Okay, so gut. Den Regen und die Naturgesetze folgen also dem Willen Gottes. Aber der Mensch, dem hat Gott doch seinen eigenen Willen, den freien Willen gegeben. Sind da nicht Diebstähle und Morde und Kriege Folge der bösartigen Entscheidung bösartiger Menschen? Und ist hier auf der Erde nicht alles außer Kontrolle geraten, weil der Mensch tief im Innern böse ist und wichtige Leute, die das Weltgeschehen lenken, egoistische Ziele verfolgen? Hat Gott hier wirklich noch alles im Griff? Lenkt er das Weltgeschehen etwa so, dass alles im Chaos versinkt? Das würde meiner Vorstellung vom lieben Gott völlig widersprechen. Wir denken an die Nacht auf Karfreitag, als Jesus verraten und gekreuzigt wurde. Da schien alles außer Kontrolle geraten zu sein, doch gleichzeitig ging Gottes Plan in Erfüllung. Also zuerst die Frage, hat Gott über die Naturgesetze hinaus auch das Handeln der Menschen im Griff? Dass nach unserem beschränkten Verständnis ja einfach Folge des eigenen Willens des Menschen ist. Wenn Gott nicht souverän über Entscheidungen und Handlungen anderer Menschen ist, die uns betreffen, dann gibt es einen großen Bereich in unserem Leben, für den wir Gott nicht vertrauen können, wo es uns sozusagen selbst überlassen bleibt, für uns selbst zu sorgen. Hat sich jemand dazu entschlossen, unfair zu uns zu sein, dann haben wir Pech gehabt. Ist das so? Lässt Gott wirklich zu, dass unser Leben von tausenden Entscheidungen, die täglich um uns herum mal in guter, mal in böser Absicht getroffen werden, dass unser Leben all diesen Entscheidungen willkürlich ausgesetzt ist? Wir alle kennen König Salomo, war ein sehr kluger Mann. Selbst Stephen Hawking hätte König Salomo um seine Weisheit beneidet. Salomo war als König uneingeschränkter Herrscher. Sein Wort war Gesetz. Er erließ und strich Gesetze, wie es ihm beliebte. Da war niemand, vor dem er sich rechtfertigen musste. Sein Wille war Gesetz. Doch er selbst sagte, Sprüche 21,1, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er, also Gott, leitet es, wohin immer er, also Gott, will. Die Hoffnung für alle übersetzt das etwas freier. Wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der Herr die Gedanken des Königs, wohin er will. Also man argumentiert hier vom Großen zum Kleinen. Wenn Gott also das Herz und das Denken des Königs, der menschlich gesehen eigentlich uneingeschränkt denken und handeln kann und sich nur um sein eigenes Wohlergehen kümmern muss, lenkt, dann kann Gott das auch mit jedem anderen Menschen tun. Nun, Salomo war ein gottesfürchtiger Mann und er wollte ja auch, dass Gott ihn lenkt. Verständlich, dass Gott ihn dann auch lenken konnte. Wir müssen uns jetzt jemanden anschauen, der nicht gottesfürchtig war. Kann Gott auch Menschen lenken, die nicht gottesfürchtig sind? Ich habe jetzt einfach mal irgendwen rausgesucht aus der Bibel. Nehmen wir mal König Kyros zum Beispiel, der König der Perser. Er war kein gottesfürchtiger Mann. Es geht um die Zeit, als das Volk Israel in seinem zweiten Exil in babylonischer Gefangenschaft war. Wir lesen in Esra 1, Vers 1, er, also Gott, bewegte Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich zu verkünden, dass, ich kürze ein bisschen ab, die Juden zurück nach Jerusalem durften, um mit dem Wiederaufbau des Tempels zu beginnen. Und das war eine unglaubliche Gebetserhörung für die Juden. Sie konnten endlich zurück nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Und das, obwohl König Kyros kein gottesfürchtiger Mann war. Doch wir lesen, dass Gott ihn zu dieser Entscheidung lenkte. Es ist also nicht nötig, dass jemand, ganz einfach ausgedrückt, an Gott glaubt. Wenn Gott die Gedanken eines Menschen lenken will, sei er nun Christ oder nicht Christ, Gott kann es tun. König Kyros hatte mit Sicherheit nicht die Absicht gehabt, Gott zu gehorchen. Er handelte einfach so, wie sein Herz ihn führte. Doch im Endeffekt war es Gott, der sein Herz führte. Nun, hier hat Gott einen Menschen dazu bewegt, etwas Gutes für sein Volk zu tun. Halten wir das mal fest. Er bewegte jemanden dazu, etwas Gutes für sein Volk zu tun. Das kann ich auch noch irgendwie glauben. Gott ist ja auch gut. Es fällt mir nicht schwer, das zu glauben. Aber was ist, wenn die Entscheidung eines Menschen daran geht, dem Volk Gottes oder den Kindern Gottes nichts Gutes zu tun, sondern vielmehr zu schaden? Hat Gott auch das in der Hand? Nun, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, so viele Ereignisse, wo dem Volk Gottes, den Kindern Gottes oder dem Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, Unrecht getan wurde. Judas Verrat an Jesus oder Josefs Verkaufen, die Sklaverei nach Ägypten, Stephanus Steinigung, Paulus Steinigen, die Enthauptung Johannes des Täufers. Das waren alles keine schönen Ereignisse. Und man könnte all die Ereignisse mal untersuchen und wahrscheinlich ganze Bücher darüber schreiben. Und nicht immer, aber einige Male erklärt Gott sein Handeln. Und das finde ich super interessant und es lohnt sich, das alles mal zu studieren. Der Herr hat viele Gründe, warum in unseren Augen schlechte Dinge geschehen. Aber wir wollen uns heute nur mal einen Teilaspekt davon anschauen. Ein Beispiel möchte ich mal rauspicken, wo dem Volk Gottes Unrecht getan wurde und Gott sein Handeln erläutert. Wir alle wissen, dass Israel in seinem ersten Exil in Ägypten sehr gelitten hat unter der Gewalt der Ägypter und unter dem Pharao. Sie waren versklavt und sehnten sich selbstverständlich nach ihrem Zuhause. Und Gott hatte Mose beauftragt, sein Volk aus Ägypten zu führen. Doch wir alle kennen die Geschichte. Der Pharao war sehr, sehr hartnäckig. Er ließ und ließ das Volk einfach nicht gehen, sodass Gott mehr und mehr Strafgerichte und Plagen über das Land und den Pharao schickte. Wieso hat sich der Pharao so dagegen gesträubt, das Volk ziehen zu lassen? Hätte Gott das Herz des Pharaos nicht einfach weichklopfen können, wie bei König Kyros, so dass er die Israeliten einfach hätte gehen lassen können, ohne dass Gott so viele Plagen über den Pharao und die Ägypter kommen lassen musste? In 2. Mose 7, Verse 3 bis 5, da spricht Gott, aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Herr, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Ich will das Herz des Pharaos verhärten, sagte Gott. Gott selbst sorgte dafür, dass das Herz des Pharaos verhärtete. Er sorgte auch dafür, dass sein Volk schlussendlich aus Ägypten ziehen durfte. Doch in diesem ganzen Prozess wollte er gleichzeitig seine Größe, seine Macht und seine Stärke demonstrieren, dass sie für alle sichtbar wird. Und gleichzeitig wollte er den Pharao und die Ägypter für ihre Schuld richten. Schlussendlich musste der Pharao, sein ganzer Hof und das ganze ägyptische Volk eingestehen, dass weder er noch sein Kriegsherr noch seine Götzen gegen den Gott der Bibel etwas ausrichten können. Gott ist allmächtig. Auch hier befolgte Gott einen Zweck mit seinem Handeln und mit dem Lenken des Herzens des Pharaos. Er duldete keine Götter neben sich. Ihm allein gebührt die Ehre. Israel wurde befreit, Gottes Größe wurde offenbar und Ägypten wurde gerichtet für seine Schuld. Alles, was Gott tut, tut er erstens zum Wohle seiner Kinder und zweitens gleichzeitig ihm zur Ehre. Erstens zum Wohle seiner Kinder, nicht zum Wohle der Gottlosen und zweitens gleichzeitig ihm zur Ehre. Niemand darf ihn seiner Ehre berauben. Nun, während das israelische Volk mitten im Kampf zwischen Mose und dem Pharao stand und der Pharao trotz vieler Plagen über einen langen Zeitraum erstmals nicht nachgab, ging es dem Volk Israel in Ägypten schlechter und schlechter. Doch Gottes Plan, dass er sein Volk aus Ägypten führt und gleichzeitig seine Größe demonstriert, stand seit jeher fest. Er hatte schon viele Jahrhunderte vorher angekündigt, wie viele Jahre Israel dort gefangen gehalten werden würde. Israel litt in dieser Zeit schwer und selbst als Gott durch Mose schon wirkte, ging es dem Volk unter dem Zorn des Pharaos erstmal schlechter und schlechter. Manchmal fragen wir uns, was in der heutigen Zeit los ist. Wir erkennen Gottes Handeln nicht. Wir sehen nur, dass es schlimmer und schlimmer wird. Christen heute erleben mehr und mehr Bedrängnis und Verfolgung und diese Bedrängnis ist noch lange nicht auf ihrem Höhepunkt angekommen. Christliche Werte werden mehr und mehr über Bord geworfen. Mittlerweile wird man in diesem Land ausgelacht, wenn man Christ ist. Sag mal da draußen jemandem, dass du an den Herrn Jesus glaubst. Der zeigt dir den Vogel. Und dabei ist unsere Bedrängnis, die wir als Christen hier in Deutschland erleben, noch absolut harmlos. Im Gegensatz dazu, was Christen in vielen, vielen anderen Ländern erleben. Das ganze weltweite politische Geschehen steht völlig Kopf. Einige Politiker wollen atomar abrüsten, andere atomar aufrüsten, mit der Begründung, den Frieden zu sichern. Die EU droht täglich zu zerfallen. Ständig werden irgendwelche anderen Horrorszenarien ausgemalt. Für den Menschen schauen die Krisen auf der Welt unüberschaubar viele geworden zu sein. Nicht so für Gott. Du denkst vielleicht, ja, Gott hatte damals das Geschehen um das Volk Israel fest im Griff. Gut, den König Salomo hatte er von mir aus auch noch fest im Griff. König Kyros hatte er auch fest im Griff. Und von mir aus den Pharao auch noch im Griff gehabt. Aber müssen wahrscheinlich Ausnahmesituationen gewesen sein. Er kann unmöglich auch heute noch das ganze Weltgeschehen überblicken und lenken. Machen Trump, Merkel, Putin und weiß nicht, wie sie alle heißen, nicht, was sie für richtig halten. Du vergisst, dass Gott schon vor 1000 Jahren angekündigt hat, wie das Ende der Zeit aussehen würde. Selbst Henoch, der schon zur Zeit Adams lebte, berichtete über das zweite Kommen Jesu. Jesus selbst sagt in Markus 13,7, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Es muss geschehen, nicht es kommt zufällig so und Gott weiß es halt schon vorher, denn er ist ja allwissend. Nein, es muss geschehen. Genauso wie Gott wollte, dass es geschieht, geschieht es heute. Denn Gottes Plan mit dieser Welt und dem Menschen steht fest. Seit jeher verfolgt Gott einen Plan und diesen setzt er um. Der rote Faden in der Bibel ist bis zum Ende der Zeit an keiner Stelle abgerissen. Alle Entscheidungen, die weltweit getroffen werden, Gott lenkt sie alle zur Erfüllung seines Plans. Wenn man das mal durchdenkt, müsste einem klar werden, wie mächtig Gott ist. Und bitte, das gilt auch für mich und für dich, das Falscheste, was wir tun könnten, wäre Gott für all das Chaos in der Welt anzuklagen. Vielmehr gilt es, ihm gerade jetzt zu vertrauen. Gott weiß, was er tut. Wann er für alle offensichtlich seine Macht demonstrieren wird und wann du endlich Befreiung erfahren wirst. Er hatte damals bei Israels Befreiung alles im Griff, befreite das Volk und demonstrierte gleichzeitig seine Größe und richtete die Gottlosen. Und er hat auch heute alles im Griff. Und bald, bald wird Christus für alle sichtbar wiederkommen und seine Größe demonstrieren. Die Gemeinde erlösen und Ungläubige richten. Und was die Regierung angeht, Römer 13,1, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Daniel 4,14. Der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Er setzt Regierungen ein, schlussendlich um seine Größe zu demonstrieren. So setzte er damals den Pharao ein, so setzte er auch Pilatus ein und gab ihm Macht. Und es war mit Sicherheit nicht alles richtig, was Pilatus oder der Pharao taten. Wahrscheinlich war das meiste sogar falsch. Aber Gott gebrauchte auch ihr Handeln zur Erfüllung seines Plans. So setzt Gott auch heute noch Regierungen ein. Doch wir meckern und klagen über alles und jeden in der Politik, über die Regierung, über unseren Kollegen, unseren Nächsten, unseren Nachbarn, andere Autofahrer, Radfahrer, fühlen uns immer ungerecht behandelt. Mein Mann ist komisch, meine Frau ist komisch, der Chef ist sowieso komisch und so weiter. Und wir vergessen, dass Gott jeden an genau die Stelle gesetzt hat, wo er sitzen soll. Selbst ein nerviger Nachbar wohnt im Haus neben dir, weil Gott wollte, dass er dort wohnt. Heißt nicht, dass du Gott nicht darum bitten kannst, dass er irgendwie wegzieht oder dass ihr Freunde werdet. Bring dein Anliegen ruhig vor Gott und was Gott dann tut, ist sein guter Wille. Nimm ihn an. Und so oft gilt auch hier Gottes Wort, Jesaja 55,9. Gott spricht hier. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sprüche 16,9. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Sprüche 19,21. Ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Römer 11,33. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Du fragst dich vielleicht, warum du nicht verstehst, warum dir dies oder das geschehen ist oder warum auf der Welt dies oder das geschieht. Du fragst dich, warum du all das nicht verstehst, weil du es nicht verstehen kannst. Es geht über deinen Verstand hinaus, genau in den Bereich hinein, den man Vertrauen auf Gott nennt, weil Gottes Wege höher sind als unsere, weil Gottes Gedanken höher sind als unsere. Auf den ersten Blick erkennen wir nur menschliches Handeln, vielleicht auch menschliches Fehlverhalten und Versagen. Und doch hinter all dem steckt Gott und nutzt und alles nutzt er zur Erfüllung seiner Pläne. In Jesaja 46,10 spricht Gott, meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Gottes Souveränität bedeutet, erstens, er tut, was er will. Zweitens, er beendet, was er angefangen hat. Drittens, er muss sich vor niemandem dafür rechtfertigen. Und alles, was er tut, tut er viertens ihm zur Ehre und fünftens zum Besten seiner Kinder. Erstens, er tut, was er will. Zweitens, er beendet, was er angefangen hat. Drittens, er muss sich vor niemandem dafür rechtfertigen. Und alles, was er tut, tut er ihm zur Ehre und zum Besten seiner Kinder. Noch ein paar Worte dazu, warum es Schlechtes auf der Welt gibt. Ich möchte nochmal den Kreis schließen und zu der Ausgangsgeschichte zurückkommen. Jesu Tod am Kreuz. 3 Tage lang erlitten die Jünger furchtbarsten Zweifel. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Wahrscheinlich konnten sie vor Kummer kaum ein Auge zumachen und schlafen. 3 Tage lang konnten sie wahrscheinlich nicht richtig essen. 3 Tage. Und auf einmal stand Jesus vor ihnen. Es dauerte nicht lang, 3 Tage, und sie verstanden, hier ist etwas Großes geschehen. Etwas Wunderbares. Auf einmal verstanden sie, was er zuvor angekündigt hatte. Alles ergab auf einmal einen Sinn. Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Ihre Hoffnungslosigkeit wurde in Hoffnung verwandelt und ihre Trauer in Freude. Nun, nach 3 Tagen konnten sie die Wende ihrer Trauer in Freude, Gottes guten Plan sehen. Aber, und das ist das entscheidende Problem, wie oft können wir diese Wende, wie sich etwas zum Guten wendet, nicht sehen? Wir sehen es nicht und wir verstehen es nicht. Leute sterben unwiderruflich, sie sind tot. Was soll daran gut sein? Manche Menschen sterben, wir würden sagen, zu früh. Zu früh würde Gott zwar mit Sicherheit nicht sagen, den Tag deines Todes hat Gott schon vor einer Ewigkeit festgelegt. Wenn er will, dass du nächste Woche Dienstag stirbst, dann stirbst du keinen Tag früher. Du stirbst genau am richtigen Tag, Dienstag. Das ist ein Datum, Gott vor langer Zeit schon dazu bestimmt hat, eines Tages auf deinem Grabstein zu stehen. Keinen Tag vorher. Doch für uns sieht es so oft so aus, als wäre ein geliebter Mensch zu früh gestorben. Sieht irgendwer etwas Gutes oder überhaupt einen Sinn darin, wenn jemand in unseren Augen früh stirbt? Also keine Ahnung, wirklich. Ich habe absolut keine Ahnung. So manch einen schweren Schicksalsschlag können wir nicht verstehen. Und warum es manchmal auf Hochzeiten regnet? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ich wäre dumm, wenn ich versuchen würde, ständig auf jede Einzelsituation eine befriedigende Antwort geben zu wollen. Aber ich wäre noch dümmer, wenn ich jedes Mal Gott dafür auf die Anklagebank setzen würde. Daniel 4, Vers 32. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du da? Römer 29, ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich doch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit Hannelore Reuer gesehen. Das Interview kann sich jeder noch auf YouTube anschauen. Ihr Mann Hans-Peter Reuer, den werden die meisten kennen, ich sag mal so ein großer Evangelist. Wirklich viele Leute haben seine Predigten gehört und dadurch zu Gott gefunden. Er hat gute Bücher geschrieben und wirklich viel und gute Arbeit in der Gemeinde geleistet. Nun, er ist mit 51 Jahren beim Paragliding in den Bergen abgestürzt und ums Leben gekommen. Sieht irgendwer etwas Gutes darin? Sieht irgendwer einen Sinn darin? Ein Ehemann, ein Vater, ein Prediger weniger? Ist doch schlecht eigentlich. Und der Interviewer fragte dann die Witwe Hannelore Reuer, sind Sie eigentlich böse auf Gott, dass er Ihnen Ihren Mann so früh genommen hat? Und sie sagte, wieso sollte ich böse auf Gott sein? Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Kein Wort der Anklage gegen Gott, keine Bitterkeit gegen Gott. Natürlich, sie war unglaublich traurig über das Fehlen eines geliebten Menschen. Aber sie hatte einen unglaublichen Trost durch das Wissen, dass Gott keine Fehler macht, dass er alles in seiner Hand hat. Und ich wünsche jedem hier, dass er diesen Gott kennenlernt. Und zwar so sehr, dass er sich nie wieder wagt, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Dass er vielmehr im Vertrauen auf Gott den Weg geht, den Gott für ihn vorbereitet hat. Und solltest du oder ich jemals wieder in eine Abwärtsspirale von Gedanken kommen, wie sinnlos alles ist, wie sinnlos unser Schicksal ist, wie sinnlos all unsere Mühen sind, auf der Arbeit, zu Hause oder in der Schule, wenn dich Verzweiflung, Bitterkeit und Depressionen überkommen wollen, versuch sie nicht mit den Freuden dieser Welt zu verdrängen. Viele wollen ihre Depressionen mit Partys und Luxus betäuben, doch sie merken bald, Partys vergehen und hinterlassen in der Regel nur Kopfschmerzen. Und was wir heute Luxus nennen, unser iPhone X irgendwas, ist in einigen Jahren auch nur noch unnötiger Schrott. Die Freuden dieser Welt sind vergänglich und sobald du das erkennst, versinkst du nur noch mehr in Depressionen. Wenn dir alles sinnlos erscheint, suche den, der allem einen Sinn gibt. Durch den alles seinen Bestand hat, der alles kontrolliert und zu einem guten Ziel führt. Du magst dieses Ziel noch nicht erkennen, doch lies die Bibel und fängst an, dem zu vertrauen, der alles in seiner Hand hat, der die Macht hat, seine gesetzten Ziele auch mit dir umzusetzen und zu erreichen, der noch nie sein Ziel verfehlte, der nie einen Kampf verloren hat, der immer vollendete, was er begann, der Macht über die Naturgesetze hat, der, wenn es sein muss, ein ganzes Meer für dich spalten kann, damit du durchgehen kannst, der vor vielen tausend Jahren das Leben auf der Erde schuf und in kurzer Zeit zurückkommen wird. Das Herz des Pharaos ließ er verhärten, um seine Größe und seine Macht an ihm zu zeigen. Der Pharao musste sich beugen und wurde schlussendlich gerichtet. Heute scheinen die Herzen fast aller Menschen weltweit verhärtet zu sein, nicht nur das eine Herz des Pharaos. Und bald wird er wiederkommen, in Macht und Herrlichkeit. Und jedes Knie weltweit wird sich beugen und dann wird Gott richten. Schlagartig wird jedem klar werden, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er, der alles in seiner Hand hat, wie konnten wir ihn nur verspotten? Wie konnten wir nur an ihm zweifeln und seinen heiligen Namen missachten? Wie konnten wir ihn nur auf die Anklagebank setzen? Sieh zu, dass du keiner bist, der Gott eines Tages mit einem verhärteten und verstockten Herzen begegnet. Sieh zu, dass nicht du derjenige bist, der eines Tages vor Gott auf der Anklagebank sitzen wird. Die Rechnung ist ganz einfach. Setzt du Gott heute auf die Anklagebank vor dir, sitzt du morgen auf der Anklagebank vor ihm und du wirst den Kürzeren ziehen. Vielmehr solltest du heute dein Herz nicht verstocken. Heute sollst du deine Knie beugen. Heute fängst du an, sein Wort zu lesen, damit du endlich erkennst, wer er ist und was er zu tun imstande ist. Er war es, der die Schrauben deines Autos zusammenhielt, als du heute noch hier gefahren bist. Er war es, der dich dazu bewegte, heute eine Entscheidung zu treffen, dich überhaupt in dein Auto zu setzen und nach hier zu fahren. Er war es, der wollte, dass du heute Zeit für den Gottesdienst hast. Er war es vor vielen Jahren schon, der wollte, dass du überhaupt geboren wirst. Er wollte schon vor einer unendlich langen Zeit, dass du geboren wirst. Alles in deinem Leben, deine eigenen Entscheidungen, sowie die Entscheidungen deiner Eltern, Geschwister, Kinder, Nachbarn, Freunde und Feinde, sie führten alle dazu, dass du ihm begegnest. Glaubst du immer noch daran, dass irgendetwas Sinnloses in deinem Leben geschieht? Weder was du tust, noch was dir getan wird, war und ist sinnlos. Denn hinter all dem stand und steht Gott selbst. Verschließe deine Augen nicht vor dem mächtigen Gott und leugne ihn nicht. Du sündigst schwer, wenn du das tust. Entscheidest du dich für diese Sünde, Gottes Allmacht zu leugnen, da werden Bitterkeit und Verzweiflung deine ständigen Begleiter sein. Doch bist du ein Mensch, der Gott sucht, er wird sich finden lassen und er wird dir seine Größe zeigen. Dann werden Staunen über Gottes Größe, Dankbarkeit und Ehrfurcht vor Gott deine täglichen Begleiter sein. Du wirst einen Frieden haben, den die Welt nicht kennt, von dem die Welt nur träumen kann. Die Abwärtsspirale deiner Gedankenwelt kann nur Gottes Wort durchbrechen. Er gibt deinem Leben Sinn. Amen.